Andi, ich freue mich, dich zu sehen. Und hallo, liebe Zuhörer.
Sven, ich freue mich auch, dich zu sehen, aber ich muss dich korrigieren. Mir ist aufgefallen, dass wir schon lange einen großen Fehler machen, der nicht konform mit den Zeiten ist, in denen wir leben.
Erzähl mir davon. Eigentlich dachte ich, ich wäre fehlerfrei.
Sollen wir das mal kurz einen Moment sitzen lassen?
Nee, mach mal schnell, weiter, komm.
Okay. Eigentlich heißt es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, stimmt.
Oder liebe Hörerinnen und Hörer. Weißt du, von wem ich das gelernt habe? Das habe ich von unseren letzten Gästen gelernt, die das immer in ihrem eigenen Podcast sehr höflich machen und ihre Gäste, beziehungsweise ihre Hörer als Hörer und Hörerinnen begrüßen. So wie man das macht. Und ich finde, wir sollten uns das auch angewöhnen.
Dann lernen wir jetzt mal von den Großen, von Reisen und Reisen.
Ganz genau.
Dann hat das Gespräch auch uns was gebracht. Mhm. Hörerinnen und Hörer, lieber Andi, ich begrüße dich, euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg.
Das hast du so schön gemacht.
Ja?
Ja, hast du schön gemacht. Nein, ich finde schon, man kann von den beiden wirklich lernen. Und ich wollte dich fragen, wie hat dir die letzte Folge gefallen mit dem Jochen Schliemann und dem Michael Dietz?
Ich bin ganz ehrlich, wir hatten sehr, sehr viel Spaß während der Aufnahme. Es ging auch irgendwie in einem Rutsch, also es war schon sehr lustig mit den beiden, doch. Also, und wir haben ja auch gesagt, dass wir in Zukunft ein bisschen mehr miteinander machen wollen. Mhm. Ich hoffe, das lässt sich wirklich realisieren und freue ich mich schon drauf.
War ein tolles Gespräch. Wir haben dazu eine schöne Flasche badischen Weißburgunder getrunken, beziehungsweise ich glaube, ich habe den Löwenteil davon getrunken.
Das war am Anfang, später haben wir noch was anderes getrunken, aber ja.
So professionell sind wir.
Genau.
Ja. Ganz genau. Nee, es war eine tolle Folge. Ich bin immer wieder beeindruckt von der, wie sagt man, das ist ein Wort, was ich in diesem Zusammenhang vielleicht falsch benutze, aber die beiden haben eine sprachliche Intelligenz, die doch sehr beeindruckend ist. Und ich fühle mich, wenn ich deren Podcast höre, hinterher irgendwie immer besser. Ich fühle mich schlauer und ich habe natürlich auch, wie die meisten deren Hörer, habe ich hinterher Lust auf Reisen und neue Orte zu entdecken. Und das ist wirklich schon sehr beeindruckend, diese Wortgewalt der beiden. Das habe ich im Gespräch ja auch gesagt, in welcher Brillanz die sich ausdrücken. Das ist schon fest und man, wie gesagt, man hat hinterher das Gefühl, als ob man seinem eigenen Sprachvermögen etwas Gutes getan hat, dazu zu hören.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Das wollte ich einmal sagen. Also ein absolut hörenswertes Gespräch. Das ist der Reisen-Reisen-Podcast aber auch. Und damit sind wir unsere...
Und der lief auch super bei dem... Also der kam ja auch super bei unseren Hörern an. Also ich sehe ja die Zahlen. Also das gehört schon mit zu dem Besten, was wir bisher so auf den Markt geworfen haben. Genau.
Ich möchte hier nochmal einen kleinen Seitenhieb loswerden. Denn was mir ganz besonders gut gefallen ist, ist Jochens Einstellung zum Thema Social Media. Nicht alles muss immer gut aussehen. Das kann auch mal Ecken und Kanten haben. Und ich habe ja oft, ich mache ja unseren Instagram-Kanal, habe ja oft irgendwie eins aufs Dach bekommen, dass unser Instagram-Kanal wie so ein Gemischtwarenladen aussieht und so hässlich ist.
Eigentlich grausam, ja.
Er funktioniert aber.
Ja, wenn es funktioniert, ja, super. Ja, ja. Deswegen habe ich auch keine Argumente dagegen. Es funktioniert. Ich bin dir unendlich dankbar. Du machst das super. Vielen lieben Dank dafür.
Wir haben keine Bilder von dir am Infinity Pool oder wie du irgendwie am Strand stehst, irgendwie mit den Beinen im Wasser, sondern wir haben halt das, was wir drauf haben. Es funktioniert. Die Leute interagieren dort und ja, da mal ein virtueller Schulterklopfer auf die eigene Schulter. Das mache ich ja so selten.
Was wird das heute? Andi lobt. Andi.
Ganz genau. Also, damit abgeschlossen, Reisen, Reisen, hört euch die Folge an mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Das ist, wenn ihr das macht, kein Fremdgehen, sondern eine Lehrstunde bei den Meistern des Kopfkino-Sprachreisens. Also, vielen Dank, dass ihr auch die letzte Folge so gut angenommen habt. Ja, und heute haben wir ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet.
Ja, heute ich bin da ja auch ganz ehrlich und das kann man ja auch so schon im Vorfeld sagen. Ich habe das Thema heute vorgeschlagen und das war mir so ein bisschen auch ein Herzenswunsch, dieses Thema mal hier aufzugreifen. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute Fridays for Future hier bei uns zu Gast haben.
Bevor wir gleich zum Gast gehen, erzähl doch mal, warum dir das Thema so wichtig war. Dann kann ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Ja, also ich denke halt, dass der Klimaschutz uns alle angeht und auch natürlich auf die Tourismusbranche einen großen Einfluss in Zukunft haben wird. Du siehst ja auch das Thema Nachhaltigkeit, was ja in diese Richtung geht, wird immer wichtiger. Und deswegen finde ich das ein sehr, sehr großes Thema, was wir heute vor uns haben, was uns wirklich alle angeht. und was in Zukunft noch viel wichtiger wird und auch unser Tun und Handeln bestimmen wird. Und ich weiß, du siehst das ein bisschen anders und du bist da ein bisschen anderer Meinung. Wir haben viel gesprochen im Vorfeld darüber. Du warst auch nicht so begeistert am Anfang, aber ab und zu bin ich froh, mich doch durchsetzen zu können.
Dazu muss ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, habe ich das richtig gemacht?
1+ mit Sternchen.
Sehr schön. Nein, dazu muss ich sagen, es geht nicht darum, dass ich sage, das ist kein ernstes Thema. Es geht nicht darum, dass ich sage, Klimawandel ist kein Thema. Das gibt es nicht. Oder das ist irgendwie ausgedacht. Oder ich hab so ein bisschen nuancierteres Problem, beziehungsweise tue mich mit dem Thema generell ein bisschen schwerer, weil hat das manchmal ein bisschen den Eindruck, als ob wir als Deutschland so ein bisschen mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gehen und anderen Gesellschaften da so ein bisschen erzählen wollen, wie die Welt zu funktionieren hat. Dabei gibt es sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, was Klimapolitik, globale Klimapolitik angeht.
Darf ich dich kurz unterbrechen? Fridays for Future ist ja nicht eine Gruppe aus Deutschland, sondern also du sagst ja, Deutschland hebt den Zeigefinger und sagt, wir können das alles besser. Fridays for Future gibt es ja weltweit. Also da ist nicht Deutschland im Fokus, sondern die sagen ja einfach nur, hey, wir müssen mal was tun. Und das sagen die in Frankreich, der französischen Regierung. Also das ist nicht so, also ich möchte dir ja direkt am Anfang widersprechen. Das ist nicht, dass Deutschland den anderen sagen möchte, guck mal, so wird das gemacht.
Nein, darum geht's mir auch nicht. Und ich habe auch kein Problem mit der Fridays for Future Bewegung, ne? Sonst hätten wir die heute auch nicht eingeladen. Darum geht's mir nicht. Mir geht's eher darum, um die ganzen Begleiterscheinungen dieses Themas. Und bin ich bei dir. Wir haben ja auch gemeinsam die Entscheidung getroffen, den Rainer Stoll in unsere erste Folge einzuladen, weil wir beide glauben, dass Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen wichtig ist, dass wir nachfolgenden Generationen im Endeffekt ein sauberes Badezimmer hinterlassen, ne? Und nicht völlig verdreckt. Ne? Wir sind uns auch einig, dass 12-Euro-Flüge, über die wir immer wieder reden, dieses Thema, ne? Ja. Jetzt mal überspitzt gesagt, 12-Euro-Flüge mit Billigflieger XYZ nach Bratislava, Rom, Dublin oder sonst wohin, dass das natürlich weder sozial noch umwelttechnisch verträglich ist und auch überhaupt nicht nachhaltig ist. Wir sind uns da einig. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und wie gesagt, ich stelle überhaupt nicht Fridays for Future an den Pranger. Ich finde generell dieses Bevormundende, was beim Thema Klimawandel, bei den Lösungen, die es dafür gibt, was da mitschwingt, das ist so ein bisschen das, womit ich manchmal meine Probleme habe. Es ist nicht so, dass ich das Thema komplett in Frage stelle. Und die Frage ist halt, wie gehen wir das an? Und ich denke, das wird ein interessantes Gespräch heute. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Sie ist die Pressesprecherin der Bewegung Fridays for Future in Deutschland und für die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit der Bewegung zuständig. Wir sind sehr froh, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, Annika Rittmann.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
So, hallo Annika, schön, dass du dabei bist und uns ein bisschen Zeit schenkst, um über diese spannenden Themen zu sprechen. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Annika.
Schön, dass ich hier sein darf.
Wunderbar. Ich muss gleich mal bevor ich die erste Frage stelle, einfach mal so ein Mea Culpa loswerden, weil muss ja gestehen, ich bin lange Jahre als Reiseveranstalter tätig gewesen und habe natürlich als Reiseveranstalter, der viel reist, und wir hatten als China-Tours eine Fernreisedestination, als Hauptdestination ist natürlich mein ökologischer Fußabdruck ein ganz mieser, muss ich sagen, das einmal vorweg. Und wir haben das ja auch schon ein bisschen im Vorfeld besprochen und auch im Vorspann so ein bisschen. Ich bin nicht jemand, der sich grundsätzlich mit Umweltthemen schwer tut, aber ich habe 10 Jahre in China gelebt und habe dadurch noch ein bisschen andere Sicht auf die Themen. Und da werden wir sicher heute drüber auch nochmal reden. Sven und ich haben uns auch im Vorfeld ein bisschen gefetzt. Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt über das Thema, über das wir heute reden wollen.
Und ich bin ein großer Fan von euch, ich sag's gleich. nur dass du es schon weißt.
Ich habe gar nichts gegen euch, aber es ist ein Thema, mit dem ich mich einfach grundsätzlich so inhaltlich eher schwer tue. Nicht, weil ich sage, das ist nicht diskussionswürdig, sondern weil ich halt auch diese nicht westliche Sicht auf die Dinge habe. Aber lass uns einmal mal mit dir anfangen. Die meisten Menschen haben durch Greta Thunberg und die schwedische Bewegung über Fridays for Future gehört. Auch in Deutschland hat die Bewegung ja schnell Fuß gefasst und Aktivistinnen wie du und auch Luisa Neubauer haben ja der Bewegung viel Profil gegeben. Aber zu dir, wie und wann kamst du dazu und was waren überhaupt deine persönlichen Beweggründe, dich mit Fridays for Future zu engagieren? Ne?
Ich bin selbst im März 2019 dazugekommen, also bald 2 Jahre, es fühlt sich gar nicht so lang an. Und das Ganze lag daran, ich habe mich irgendwie schon immer für Politik interessiert. Das war einfach so ein Ding, was bei uns auch zu Hause Thema am Essenstisch war. Auch einfach politische Diskurse, immer schon von, ich will irgendwie mitlesen, mich über die Themen austauschen. Und da war ich aber, glaube ich, sehr passiv. Also ich habe gerne gelesen und mich über Dinge informiert, aber mich selbst nicht so richtig eingebracht. Und habe dann im März, als Greta auf die Straße gegangen ist und auch in Hamburg die Proteste anfingen, die fingen ja schon im Dezember an, nach 3 Monaten so für mich irgendwie festgestellt, ich gehe da mal hin und guck mal, weil gerade auch so Demos, die müssen ja schon ein berechtigtes Anliegen haben. Und für mich habe es dahin aber irgendwie immer so ein Ding von, ja, es gibt ja die NGOs und die finde ich auch cool und die schaukeln das Ding dann schon. Und dann war ich eben auf dieser Demo und habe schon gemerkt, okay, an sich hätte ich auch Lust, Demos mit zu organisieren, aber nur für ein Thema, was mich wirklich interessiert, und habe dann angefangen, mich ins Thema reinzulesen. Und dann konnte ich einfach gar nicht mehr anders als Vollzeitaktivismus anzufangen.
Das ging dann aber ganz schnell, oder? Dass du Pressesprecherin wirst, also jetzt so innerhalb von 2 Jahren?
Genau, also ich habe im November den ersten großen, also 2019 die erste große Pressegeschichte gemacht, nee, im September, am 20.09. bei der Demo. Mhm. Und ab dann zog sich das eigentlich immer mehr, weil es sich einfach angeboten hat. Und das sich herausgestellt hat, ich habe gerne Reden gehalten, das ist auch was, was ich bei Fridays for Future gelernt habe. Meine ersten Demo vor 100 Leuten war alles, oh Gott, viele Menschen. und dann hat sich das so durchgezogen und ich habe immer mehr Spaß dran gefunden.
Okay, ich habe selbst Präsentationen an der Uni noch gehasst, also und heute ist das irgendwie kein Problem. Das lernt man irgendwie wieder. Du bist ja bei Fridays for Future in Deutschland für die gesamte Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wie seid ihr strukturiert und organisiert? Und halt auch die Frage, wie hält man sich in so einer Bewegung auch während der Pandemie organisiert und vor allem halt auch motiviert? Also wie hat die Pandemie auf eure alltägliche Arbeit, was für einen Einfluss hat sie und wie schwer fällt das oder wie schwer fiel es in 2020 im Vergleich zu 2019?
Oh, das ist eine ganz schön große Frage. Also wir sind organisiert in Ortsgruppen, das heißt eigentlich in jeder Stadt, wo junge Menschen sind, können sie eine Ortsgruppe gründen. Es gibt über 600 am Höchststand und auch in kleineren Dörfern, die dann nur zu den größeren Aktionen was machen. Und die sind intern immer noch mal verschieden strukturiert. Wir in Hamburg sind unterschiedlich strukturiert als Berlin zum Beispiel. Und diese Ortsgruppen stellen Delegierte und die treffen sich einmal die Woche in einer Telefonkonferenz und tauschen sich aus über das, was sie vor Ort machen. Und bundesweit gibt es Arbeitsgruppen, die thematisch zusammenarbeiten, zum Beispiel die Kooperations-AG, wo ich zum Beispiel sehr viel mache, oder aber auch die Presse-AG, die sich dann eben um darum kümmert, was erzählen wir eigentlich, was sind unsere Narrative. Und dementsprechend auf der einen Seite war so, dass 2020 nicht so richtig schwierig losgegangen ist, weil wir sowieso bundesweit uns sehr wenig sehen und sehr, sehr viel telefonieren. Und auch Abstimmungen innerhalb von 2 Tagen durch 600 OGs laufen lassen, digital. Und okay, das kommt uns, glaube ich, einfach zugute, dass das so, dass wir einfach native sind, was digitale Medien angeht und damit schon sehr eng vernetzt waren. Aber natürlich lebt das dann Ganze auch von, dass man sich sieht, auch irgendwie, ich bin viel durch Deutschland gefahren und war bei verschiedenen Streiks und Menschen getroffen. Und das fehlt natürlich enorm, gerade auch in den Ortsgruppen vor Ort, weil da plant man tatsächlich alles, indem man sich einfach trifft. Auf der anderen Seite sind wir aber umso motivierter, weil wir zum einen sehen, Deutschland kann Krise und Deutschland kann Krisenmanagement und auch einfach merken, so, wir haben ja auch schon ganz schön viel erreicht und das gilt es jetzt eben zur Bundestagswahl zu manifestieren und da will man natürlich weitermachen und anschließen von dem, was wir bereits gemacht haben. Und auf der anderen Seite einfach dieses, es ist nach wie vor notwendig. Wir sehen, diese 2 Jahre haben nicht gereicht, dass es jetzt alleine läuft und wir irgendwie unseren Job getan haben. Und die Menschen sind einfach so tief drin in dem Thema und haben so einen Zwang, da weiterzukommen und es zu ändern, dass das natürlich motiviert.
Wie viel seid ihr insgesamt? Also du sagst ja, wenn ihr so gut strukturiert seid und ihr, du weißt, wie viele Ortsgruppen es gibt, wisst ihr, wie viel ihr insgesamt seid?
Es gibt immer wieder Umfragen, die dann von Universitäten durchgeführt werden. Wir selbst können das gar nicht so richtig sagen, weil eben in Teilen Menschen in Ortsgruppen nur aktiv sind. Einige sind eben bundesweit nur aktiv, andere bilden eben diese Schnittstelle. Ich bin ja in Hamburg aktiv und bundesweit aktiv. Und das ist auch immer eine Fluktuation. Also Menschen haben mal mehr Zeit, die sie investieren können. Oder wenn eine Klausurenphase in der Uni ansteht oder in der Schule Abi geschrieben wird, dann sind sie vielleicht auch mal eine Zeit lang inaktiv. Das heißt, das schwankt immer sehr. Und es ist ganz schwierig zu sagen, wie viel proaktiv organisieren über diese Jahre.
Ihr seid ja auch kein Verein in dem Sinne, wo man Mitglied werden muss. Da kann ja eigentlich jeder, also wenn ich wollte, könnte ich mich ja dazustellen. Das würde ja nicht gezählt werden. Ich muss ja nicht Vereinsmitglied werden oder so, ne?
Genau, also in Hamburg, das ist aber auch für die Ortsgruppen unterschiedlich, da haben wir eben die Regelung, dass es gibt ein Onboarding und dann muss man zweimal da gewesen sein und dann kann man bei uns mitorganisieren in Hamburg.
Also wir denken immer, Fridays for Future ist so die junge Generation. Also ich sag jetzt mal unter 25 oder mindestens unter 30. Würdet jetzt ihr Andi überhaupt...
Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, was du sagst.
Ja, jetzt, naja, mit seinen 32,5 doch irgendwie ein bisschen älter ist.
Ja, ja.
Also die haben für uns so ein bisschen die Regelung gefunden in Hamburg, dass wir sagen, wir ziehen so eine Altersgrenze ab 30. Wir werfen natürlich niemanden, der 29 ist, raus, weil er 30 geworden ist. Aber wenn neue Menschen dazukommen wollen, die irgendwie 35, 40 sind, es gibt ja die Parents for Future, die Teachers for Future, die Entrepreneurs for Future, also das ist ja so breit und dadurch, dass es eben auch diese verschiedenen Gruppierungen gibt, ist es leichter, sich zu identifizieren und aber diese Breite der Bewegung auch zu repräsentieren. Und da gibt es dann eigentlich ganz viele Möglichkeiten, je nachdem, wo man sich selbst zugehörig fühlt, mitzuorganisieren. Und auf der anderen Seite schaffen wir dadurch einen Schutzraum für eben Aktivistinnen. Also ich habe mit 16 angefangen, wir haben auch Menschen, die mit 10 anfangen, so sich zu entfalten und zu lernen. Und ich glaube, das ist deutlich einfacher in diesem Umfeld von, sind Jugendliche, die das alle gerade selbst lernen und das gemacht haben, weil sie es notwendig finden. Und wenn dann eben dieser Raum so verschoben wird, dann ist es, glaube ich, einfach nicht mehr so einfach für jüngere Menschen, sich dann so einzubringen.
Ich wollte nochmal auf das Thema Motivation zurückkommen, weil das wirklich Beeindruckende an Fridays for Future war ja wirklich dieser Freitag, ne, so als so ein Ankerpunkt, inhaltlich, ein zeitlicher Ankerpunkt, an dem an so vielen Orten gleichzeitig so viel passiert ist. Und das war auch wirklich so, eigentlich, wenn man sich überlegt, ganz einfach, in der Organisation sicherlich wahnsinnig komplex und schwierig, aber eigentlich in seiner Einfachheit so genial, ne? Und das ist ja im letzten Jahr dadurch, dass im Endeffekt dieses Streikelement mit dem ganzen Homeschooling und dass vieles einfach am Freitag sowieso nicht mehr stattgefunden hat, das hat ja eigentlich so ein bisschen, und da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was sich im Rahmen der Pandemie da so tut und auch so der Wind. Aber ich habe so den Eindruck, als ob das so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen hat. Also alle wissen, was Friday for Futures ist, aber der Freitag fiel ja gefühlt letztes Jahr eigentlich jede Woche aus, ne? So, wie war das für euch? Also war das trotzdem leicht, motiviert zu bleiben, weil dieses Thema Inhalt so stark besetzt ist, oder kannst du dazu was sagen? Ja?
Ich glaube, es ist nie leicht, motiviert zu bleiben bei so einem Thema, wenn man das Gefühl hat, man rennt ganz viel, auch abgesehen davon, was man erreicht, auch gegen Wände und redet mit PolitikerInnen, die zwar zuhören, aber das nicht realisieren oder nicht verstehen wollen. Und natürlich ist es dann so, dass in der Krise das nochmal härter wird. So, dass, ich glaube, das kann man. Es geht eigentlich allen Menschen so, dass es jetzt nicht leichter geworden ist durch die Corona-Pandemie. Ja. Ich würde aber nicht sagen, dass wir freitags nicht mehr da waren, dass der Wind aus den Segeln war. Also gerade am Anfang haben wir online gestreikt. Da ist aber natürlich klar, dass in einem ganz langen Feed es viel leichter ist, unterzugehen, als auf der Straße, wo die Menschen an einem vorbeilaufen müssen. Ich glaube, wir haben gerade am 24.04. mit dieser riesen Plakataktion in Berlin oder am 25.09., wo wir ja Corona-konform gezeigt haben, wie Demos funktionieren können, auch in diesen Zeiten, schon sehr viel Aufmerksamkeit auf das Thema gebracht. Und jetzt haben wir die große Chance zur Bundestagswahl und zu überlegen, wie funktioniert es gerade in der Pandemie und im Sommer, da eine vernünftige Wahl zu gestalten und den Wahlkampf mitzugestalten.
Ja. Du hast gerade die Politiker erwähnt. Es fällt ja schon auf, dass viele Politiker, ich sag mal, gerne mit euch gesehen werden, ne? Also, und die auch für sich viel PR rausholen, weil sie mit euch reden, weil sie Fotos mit euch machen. Jetzt sagtest du aber gerade, die manche hören zu, aber verstehen irgendwie nicht, wollen vielleicht auch nicht verstehen, ich weiß es nicht. Fühlt ihr euch von den Politikern ernst genommen?
Also ich glaube, was man einfach einmal feststellen kann, feststellen muss, ist, dass keine Partei gerade Politik macht, die zu Paris passt. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, seit 2 Jahren, man streikt auf die Straße, man redet mit den Menschen und es ist immer noch keine Einsicht da. Herr Merz kann den Unterschied zwischen Klima und Umwelt immer noch nicht, Klimaschutz und Umweltschutz immer noch nicht beschreiben. Dann hat man natürlich das Gefühl, so von einem Herrn Merz wird man nicht so richtig ernst genommen. Oder ein Herr Laschet, der sagt, auf einmal sagt so, oh, auf einmal wird das Klimathema super relevant in der Gesellschaft. Wie ist denn das passiert? Und auf der anderen Seite sieht man aber, dass Politiker uns ernst nehmen müssen und mit uns reden müssen. Also ich glaube, an uns führt in Teilen auch einfach kein Weg vorbei. Das hat man in Hamburg beim Wahlkampf sehr gut gesehen, dass sowohl Herr Tschentscher als auch Frau Pegebank für die Bürgerschaft sollen mit uns geredet haben, die beiden Spitzenkandidaten, auch auf einem unterschiedlichen Niveau und zu unterschiedlichen Themen. Aber so richtig an uns vorbei wären sie auch nicht gekommen.
Ich wollte dazu nochmal ganz kurz, du hast einfach Paris gesagt. Und ich glaube, wenn du Paris sagst und wenn Paris im Kontext von Fridays for Future fällt, glaube ich, kann man sich denken, es geht um das Klimaabkommen von Paris. Und es gibt ja das Ziel, zumindest war das Ziel, dass man die Erwärmung um 2 Grad sozusagen reduzierte. Korrekt? Also korrigier mich. Du kannst das besser ausdrücken als ich. Also bitte. Vielleicht, dass wir das einfach für unsere Zuhörer einfach nochmal kurz festhalten. Ne?
Auf jeden Fall. Also steht drin, dass die Erderwärmung auf well below 2 degrees beschränkt werden soll. Mhm. Also weit unter 2 Grad. Ja. Mhm. Natürlich kann ein Herr Altmaier ankommen und sagen, oh, damit ist 1,9 Grad gemeint. Es steht aber auch im Pariser Klimaabkommen explizit drin, dass das Ziel 1,5 Grad ist. Und das ist das, woran wir uns irgendwie orientieren, wenn wir sagen, wir reden über das Pariser Klimaabkommen.
Ja, und das ist ja auch die Zahl, die jetzt sozusagen immer mehr in den politischen Diskurs findet. Also nicht die Zahl 2, sondern die Zahl 1,5, der sich ja auch schon Parteien, zumindest wie die Grünen, nominell zumindest angenommen haben. Ne? Also das ist ja schon so diese Zahl 1,5. Wenn man sagt Paris 1,5, ist das ja etwas, was im Endeffekt ja auch euer Verdienst ist, dass das so präsent ist, ne? Kann man ja sagen. Ne?
Also ich glaube, es gibt auch Parteien und auch ganz lange die Bundesregierung hat gesagt, sie ist auf dem richtigen Weg, Paris einzuhalten, das Pariser Klimaabkommen. Das heißt, von was steckt irgendwie hinter diesen Worten, ist natürlich nochmal was anderes. Aber es ist ein erster Schritt, den die Grünen jetzt gemacht haben, zu sagen, wir bekennen uns zu 1,5 Grad, weil dieses Klimaabkommen, das ist ja völkerrechtlich bindend. Und ich glaube, da sind die anderen Parteien jetzt auch einen Zugzwang, da hinterherzuziehen. Und für uns ist auch ganz absurd, wenn man sagt 1,5 Grad und die nächste Stufe aller Politiker ist dann eben 2 Grad. Aber die nächste Stufe müsste dann ja 1,55 Grad, 1,6 Grad sein, weil jeder Zehntel Grad hat enorme Auswirkungen auf Meeresspiegelhöhe und irgendwie alle verschiedensten Themen. Und dementsprechend ist das für uns auch noch ganz absurd, dass immer so nur 1,5 Grad und 2 Grad im Raum sind.
Ja, einfach nur als Rückfrage für unsere Zuhörer. Bis wann haben wir Zeit, diese 1,5 Grad, also bis wann gilt das Pariser Abkommen? Bis wann muss es erreicht sein?
Das Pariser Klimaabkommen spricht von Ende des Jahrhunderts, beziehungsweise Mitte des Jahrhunderts. Der Punkt ist aber ja, das kann man sich vorstellen wie mit Schulden. Man hat ein Budget an CO2, was wir noch ausstoßen dürfen. Und ab Budget X ist es so, dass wir eben so viel CO2 in der Luft haben und in der Atmosphäre haben, dass wir eben 1,5 Grad Erhitzung im Schnitt, es geht um den globalen Temperaturschnitt, erreichen. Und natürlich kann man, wenn man jetzt anfängt zu reduzieren oder wenn man vor 10 Jahren angefangen hätte zu reduzieren, dann ist der Zeitraum einfach viel länger, den man Zeit hat, bis dieses Budget aufgebraucht ist. Also wenn man jeden Tag irgendwie 1 Euro wegnimmt, hat man viel länger was davon, als wenn man jeden Tag 10 Euro wegnimmt von dem Budget, das man irgendwie hat. Und das heißt, wenn wir so reduzieren, wie Fridays for Future es fordert, das heißt jetzt, wo es noch relativ einfach ist zu reduzieren, weil wir ja gerade sehr viel emittieren, dann hätten wir in Deutschland bis 2035 Zeit. Wenn wir so weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun, dann landen wir schnell bei 2026 oder 2032 mit dem Budget, was wir noch haben.
Also so viel Zeit ist nicht, wie du sagst. Ich will gleich wir wollen gleich auf das Thema Touristik zu sprechen kommen, weil, wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen schon so das Mea Culpa am Anfang gesagt, wir sind ja eine wirklich, also die Umweltbilanz unserer Branche ist ich will nicht sagen grundsätzlich nur schlecht. Es gibt auch viele positive Entwicklungen da, aber wir sind ja eher eine Branche, in der die Umwelt anderen Themen so ein bisschen untergeordnet ist. Ich wollte aber grundsätzlich nochmal einfach zum Thema Pragmatismus, Politik was fragen. Also ich motze ja im privaten Umfeld teilweise auch über die Maßnahmen der Corona-Politik. Vor allem, wenn es um offensichtliche Widersprüche geht oder auch Maßnahmen, die vielleicht unsinnig wirken. Und da gibt's ja immer wieder mal was. Ja. Dann bin ich auch so ein Motzi. Und oft wird das dann mit der Frage erwidert, was würdest du denn besser machen? Und was mich an diesem Diskurs nervt, ist halt, dass freie Meinungsäußerung scheinbar mehr und mehr an die Fähigkeit, politische Masterpläne zu entwerfen, gekoppelt wird. Das ist nach meinem Erachten aber eigentlich der Job von Politikern und nicht zwingend des kritischen Bürgers. Wie geht ihr denn damit um? Wenn ihr nicht mehr als Bürger, sondern irgendwie doch immer als Politiker in Spee betrachtet werde und so ein Pragmatismus von euch verlangt wird. Ja? Wie ist das für euch? Ja?
Also ich glaube, das ist was, was uns sehr verfolgt. Ich glaube, das kann man auch von außen sehr gut beurteilen. Wir haben angefangen zu streiken und erstmal kam diese große Frage auf von, ach, freitags während der Schule, das ist ja jetzt aber nicht gut. Und von, lass mal nicht über das Thema Klima reden, weil den Menschen oder Politikern durchaus bewusst war, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sind. Und dann haben wir das irgendwie aus dem Weg geschafft und dann war so, ja, was wollt ihr denn, was müssen wir denn machen? Und dann haben wir uns mit den WissenschaftlerInnen zusammengetan und gesagt, okay, das sind unsere Forderungen. Also Klimaneutralität 2035, also kein CO2 mehr ausstoßen, was wir nicht kompensieren können durch die Natur, also dass die Natur nicht kompensieren kann. Dann kam eben von ein Viertel der Kohlekraftwerke abschalten, sofort. Bis 2030 ist der Kohle aussteigen. Also wir haben relativ klar gesagt, wir haben 6 Maßnahmen oder 6 Forderungen gestellt, gesagt, das müssen wir machen. Und dann wurde wieder gewartet und dann kam ein, ja, aber eure Forderungen, die kann man ja jetzt schon nicht einhalten. Und dann haben wir uns wieder mit WissenschaftlerInnen zusammengetan und dem Wuppertal-Institut und eine Machbarkeitsstudie beauftragt, die zeigt, es ist möglich, diese Forderungen umzusetzen und das Ziel einzuhalten. Und dann kommt jemand und sagt, ja, in der Machbarkeitsstudie fehlt jetzt aber das, das, das und das. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass von uns immer wieder erwartet wird von, ihr legt jetzt bitte mal den Masterplan vor und dass wir auch sehr oft sehr lange hinterhergezogen haben. Aber ich glaube, jetzt ist es in der Rolle der PolitikerInnen, diese Studie aufzugreifen und zu schauen, okay, was müssen wir tun? Und auf der anderen Seite finde ich das ganz spannend, weil man muss sich einfach einig werden von, wir müssen jetzt was tun, um dieses Ziel zu erreichen. Wie wir das genau erreichen, das ist dann Parteipolitik. Also natürlich machen die Grünen andere Klimapolitik als die SPD. Aber aktuell wird sich immer noch über das Ziel gestritten und nicht über den Weg dahin von, macht man jetzt eine wirtschaftsfreundliche Politik, insofern Klimapolitik, insofern es geht, oder eben eine sozialfreundliche Politik. Und natürlich kann man dann irgendwie eine FDP-Klimapolitik machen und die nicht sozial gerecht ist. Und das werden wir dann als Klimagerechtigkeitsbewegung kritisieren. Aber dass immer noch irgendwie es darum geht von, ja, es wird ja noch eine Technologie erfunden oder so.
Eine Technologie, ne?
Reicht.
So, der Knopf, den man drücken muss und alles wird gut.
Ja. Klingt bei einigen Parteien manchmal so.
Ja. Ihr hattet ja vor der Pandemie wirklich, weil das Thema Nachhaltigkeit, Fridays for Future, war wirklich in den Medien präsent. Jeder hat drüber geschrieben. Man sah es vielleicht auch an dem Zulauf für die Grünen Partei, die euch wahrscheinlich so ein bisschen am nächsten steht. Aber ihr seid eigenständig, also ihr seid nicht gleichzusetzen mit der Grünen Partei. Das möchte ich jetzt auch hier ganz deutlich mal sagen. Jetzt kam die Pandemie dazwischen. Ich merke es hier im Tourismus und ich will das auch ein bisschen dann auf den Tourismus heben. Auch vor der Pandemie haben wir viel über Nachhaltigkeit gesprochen und wir haben gemerkt, dass Reiseveranstalter, die nachhaltiges Reisen anbieten, schon mehr nachgefragt sind, die weltweiten Ordnungen. Jeder hat einen guten Job, oder nicht jeder, aber viele hatten einen festen Job. Wir waren eigentlich sehr krisensicher in Deutschland. Und jetzt ist halt diese Pandemie und wir merken halt im Tourismus, das Thema Nachhaltigkeit spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr. Also alle sagen, ja, der Tourismus wird sich verändern. Wenn man dann aber mal in die Buchungszahlen sieht vom letzten Sommer, das hatte nichts mit Nachhaltigkeit zu tun. Wir sind in die Länder geflogen, die frei waren, die offen waren, wo wir keinen PCR-Test brauchten. Ist das nicht schade, dass dieses Thema gerade so ein bisschen in den Hintergrund rückt? Oder wie seht ihr euch gerade in den Medien selbst vertreten? Und wie versucht ihr auch vielleicht mehr Öffentlichkeit wieder zu bekommen? Also demonstrieren ist ja gerade auch ein bisschen schwieriger.
Also aktuell ist es natürlich so, dass ganz schwierig ist zu demonstrieren, aber auch jetzt zum Beispiel zu der Gaspipeline die in Mecklenburg-Vorpommern zu Ende gebaut werden soll, Nord Stream 2, gab es Aktionen mit 5 Menschen und einem Banner. Und der öffentliche Raum ist gerade leer und wir sind da, um ihn zu füllen. Und es wurde darüber geredet und darüber berichtet. Ich würde gar nicht sagen, dass das Interesse für Klima weniger geworden ist, sondern ich finde es relativ selbstverständlich, dass eine Krise, die Menschen sehr bewusst ist, und darum geht es ja, es ist nicht so, dass die Corona-Krise schlimmer ist als die Klimakrise oder die Klimakrise schlimmer als die Corona-Krise, sondern die Corona-Krise ist den Menschen einfach bewusst, dass sie jetzt betrifft. Und die Klimakrise betrifft uns in Deutschland auch jetzt genau schon, aber es ist den Menschen einfach weniger bewusst. Und dementsprechend finde ich es sehr, sehr verständlich, dass eben für Menschen Corona erstmal relativ weit oben steht. Es gab aber auch eine Umfrage jetzt der Society Foundation, die gezeigt hat, dass das Bewusstsein oder die Bereitschaft, was zu tun, der Menschen im Bereich Klima nicht nachgelassen, sondern zugenommen hat sogar. Und das heißt, ich glaube, bei den Menschen ist das Bewusstsein da, und wenn die Menschen das wieder laut äußern, wenn es wieder irgendwie größere Möglichkeiten dazu gibt, dann wird es, glaube ich, den Branchen auch wieder bewusster und dann wird der Druck da wieder höher. Und eine Sache, die du gesagt hast, würde ich korrigieren. Ich würde nicht sagen, dass wir in Deutschland in einer krisenfesten Gesellschaft gelebt haben. Und ich glaube, das sieht man jetzt gerade. Wir sind keine nachhaltige, krisenresistente Gesellschaft gewesen in unserem System, sondern wir sehen, dass die Corona-Krise unglaublich viele Ungerechtigkeiten hervorruft. Und das ist das, was Krisen irgendwie ausmacht. Und gegen die sind wir nicht gewappnet. Und es wird bei der Klimakrise genauso sein, dass diese sozialen Ungerechtigkeiten, die durch Corona-Krise hervorkommen, auch bei der Klimakrise sichtbar werden. Und das verbindet für mich auch so ein bisschen von Klimakrise und Tourismus, weil auch Tourismus ist ja eine Problematik, die eigentlich ein sehr großes soziales Problem aufmacht. Also wer sind denn die Menschen, die weit wegfliegen, die viel emittieren in ihrem Tourismus? Das sind ja nicht, also das ist ein großes soziales Problem, dass die Menschen sind, die eben viel Geld haben, die auch die Möglichkeit haben, am Ende zu sagen, wenn es Probleme gibt aufgrund der Klimakrise, dass es ihnen weniger ausmacht.
Also du meinst die Leute, die Krise sozusagen beschleunigen, eigentlich so Menschen wie ich, ne? Also die viel geflogen sind über die letzten Jahre. Letztes Jahr, also 2020, war meine Umweltbilanz wahrscheinlich die beste meines Lebens, aber in den Jahren davor bin ich wirklich viel, auch sehr weit geflogen. Aber am Ende des Tages, so die Aussage ist halt, die Leute, die es verursachen, die sind natürlich dann von den Folgen auch nicht so betroffen wie jemand, dem es sozial, wirtschaftlich etc. schlechter geht. Ne? Das ist deine Aussage.
Genau. Ja. Das zum einen und das Ganze auf Deutschland betrachtet, also das wird sich in Deutschland zeigen, aber das zeigt sich ja auch global. Also wir fliegen auf die Kanaren zum Beispiel, also das war, ich weiß gar nicht, viertmeistes Urlaubsziel 2019, irgendwie sowas. Und die Kanaren ist aber der Bereich in Spanien, der mit am massivsten von der Klimakrise betroffen sein wird. Also wir fliegen auf irgendwelche Inseln, die aber jetzt schon unter der Klimakrise leiden und das immer mehr tun werden. Und damit machen wir uns ja auch unsere Urlaubsziele kaputt. Also das ist sehr paradox.
Ja, genauso wie Overtourism ist ja auch, also auch dieses Beispiel, ja. Alle fliegen nach Venedig, beschweren sich, wie voll es da ist und zerstören eigentlich damit dann auch die Stadt ein wenig. Und Venedig ist ja doppelt, weil sie tatsächlich auch, glaube ich, unter der Klimakrise mit als erstes leiden wird. Andi, du wolltest eine Frage stellen.
Ja, also du hast dich offensichtlich schon mit dem Thema Nachhaltigkeit und Tourismus auseinandergesetzt. Also wir haben gerade über das Thema Fliegen gesprochen. Das ist natürlich eine ganz offensichtliche, in Anführungsstrichen, Klimasünde. Wir können auch gleich drüber reden, ob das ein nützlicher Begriff ist, auch über das Flugshaming, ne, was ja auch in den letzten Jahren irgendwie zum Thema geworden ist. Aber was seht ihr denn als die großen, ne, wenn wir bei diesem Begriff bleiben, Klimasünden der Touristik? So, gegen was gilt es da am meisten zu kämpfen? Und was ist da so euer Take, wenn ihr euch die Touristik anschaut? Ja?
Also ich würde tatsächlich nicht von Klimasünden sprechen, weil natürlich zählt das, wie wir uns verhalten, auch sehr groß da rein. Aber für uns ist eigentlich alles, und das ist ganz wichtig eigentlich auch zu betonen, es hat alles eine politische Komponente. Um es jetzt also runterzubrechen, weil ich an Touristik schwieriger zu erklären finde, aber ob ich mich jetzt vegan ernähre oder nicht, das ist natürlich relevant am Ende, weil Essen eine Klimabilanz hat, ist aber nichts im Gegensatz zu dem Kohlekraftwerk, was 4 Kilometer weiter von hier steht und irgendwie da das CO2 in die Luft bläst. Und dementsprechend würde ich auch nicht sagen, dass Fleisch eine Klimasünde per se ist, sondern das hat was Politisches so. Und beim Tourismus ist es, glaube ich, einfach ein großes Ding von also eine globale Perspektive. Wir fliegen in Länder, die weniger weit sind, was die Entwicklung angeht und wo Nachhaltigkeitsstandards auch weniger hoch sind als in Deutschland. Also Beispiel Spanien, wo ein ganz großes Problem mit Bewässerung ist und Desertifikation, was ja auch eine große Klimakomponente hat am Ende und CO2-Komponente. Und eigentlich ist das für mich so der große Punkt, weil wir ja so, also wir wollen immer klimagerecht denken. Und natürlich scheint Fliegen erstmal das klimaintensivste zu sein. Aber wenn man das eben betrachtet, dann finde ich das auf Klima- und Entwicklungsbasis eigentlich viel schlimmer.
Ich will vielleicht eine bisschen gemeine Frage stellen, weil ich entschuldige mich schon vorher dafür, weil ich bin natürlich auch Touristiker, ähnlich wie Andi, habe ich eine furchtbare Bilanz 2019. Ich liebe aber das Reisen, ich liebe es, andere Kulturen kennenzulernen, ich liebe es, mit den Kulturen zu sprechen. Und ich glaube, wenn man Touristiker fragt, hat Tourismus ja auch was Friedensstiftendes. Es bringt Menschen zusammen, das Verständnis füreinander wird größer. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so ein bisschen, wir hatten in einer der ersten Folgen mit Rainer Stoll, Travel to Nature, einer der nachhaltigsten Reiseveranstalter, den es in Deutschland gibt. Der hat zum Beispiel, das war ganz am Anfang der Pandemie, gesagt, naja, in Uganda besuchen wir halt das Gorilla-Gehege, Region. Wenn keine Touristen mehr kommen, wenn keine in Anführungszeichen reichen Touristen aus dem Westen mehr kommen, weil der Eintritt ist auch sehr, sehr teuer, haben die Menschen vor Ort keine Einkünfte mehr, können das Reservat nicht mehr unterstützen, nicht mehr halten. Und dann wird halt das Holz abgeholzt oder die Wälder abgeholzt und es wird Reis angebaut oder es wird irgendwas angebaut, was den Leuten was zu essen gibt. Also hat es ja auch quasi, also ich will jetzt nicht sagen, wenn ich reise, kann ich damit auch was Gutes tun, aber irgendwie, also oder ist das per se nur gut, aber ich will auch nicht sagen, es ist per se nur schlecht, auch wenn ich eine Fernreise mache, also auch wenn ich in ein etwas ärmeres Land reise, ich schaffe Arbeitsplätze, dann können sich die Leute besser ernähren, können vielleicht auch ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit achten oder wenn ich reise, unterstütze ich Nachhaltigkeitsprojekte, die es so vielleicht nicht mehr geben wird. Wiegt ihr das auf? Also sagt ihr, okay, es gibt auch was Gutes und ist per se nicht schlecht oder wie geht ihr damit um?
Ich glaube, es ist durchaus falsch, das per se zu verteufeln, weil so es gibt eben diese Perspektiven und man sammelt Erfahrungen in den anderen Ländern. Also ich bin mit meiner Klasse in Kosovo geflogen und zu einem Austausch und ich habe da unglaublich viel gelernt, auch was meinen Aktivismus angeht und was ein Land angeht, der Kosovo, der einfach auch noch unter den Folgen des Krieges da leidet. Das heißt, ich würde das gar nicht per se verteufeln, aber wenn man einfach auf einer Klimaebene guckt, so, dann muss man sich überlegen, wie können wir irgendwie politisch und touristisch was ändern. Und wenn es darum geht, von Länder sind in ihrer Nachhaltigkeit und in ihrem Umweltschutz von den TouristInnen und den reichen TouristInnen aus anderen Ländern abhängig, dann ist es für mich kein Problem des Tourismus, sondern ein systemisches Problem. Also wieder zurück zum Pariser Klimaabkommen. Die Industriestaaten haben sich verpflichtet, den anderen Ländern finanziell dabei zu helfen, nachhaltiger zu werden und eben nicht die Wälder abzuholzen, um da Reis anzubauen und eben ihre Natur und ihr Land zu schützen. Und das ist das, was viel zu wenig passiert. Aber ich glaube, es ist schwierig, eben die Verantwortung auf reiche TouristInnen abzuschieben, damit das Reservat da noch stehen kann, sondern da braucht es irgendwie eine Systemunterstützung zwischen den Ländern, was Kooperationen angeht. Und so, also ich für mich habe gesagt, ich werde nicht für wenige Wochen irgendwo hin in Urlaub fliegen. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, weil ich auch diesen kulturellen Austausch für sehr, sehr wichtig halte, für eine längere Zeit irgendwo hinzufliegen oder gerade auch was Europa angeht, kann man mit sehr langen, schönen Bahnfahrten auch irgendwie Europa entdecken. Muss man aber natürlich auch die Zeit und das Geld für haben. Also das ist, glaube ich, so das große Problem, dass es einfach unglaublich teuer ist, Bahn zu fahren.
Ich finde das konsequent und auch beeindruckend, dass ihr da die Verantwortung in der Politik platziert. Aber der Endverbraucher hat ja doch eine ganz schöne Macht. Und auf den habt ihr auch ganz schönen Einfluss. Ne? Das ist ja auch die Strahlungskraft, die eure Bewegung hat. Und es gibt viele Menschen in der Touristik, die produzieren, also die Reisen produzieren, die da sehr gute Ansätze haben. Und von denen gibt es aber leider viel zu wenige. beziehungsweise was jetzt in der Pandemie halt passiert ist, das wurde uns auch öfters gesagt, also auch von Leuten, die wirklich auch Einfluss in der Branche haben, die einfach sagen, Klimawandel hat für uns in dieser Krise keine Priorität, weil es geht ums Überleben. Und die Frage an dich wäre halt so, wie bringt man das zusammen? Natürlich, die Politik hat eine Verantwortung, aber der Endverbraucher hat natürlich eine unglaubliche Power auch mit seiner Kaufkraft. Wie bringt man das zusammen und was wären denn eure Forderungen? Also Rede von, und das ist immer was ich immer wieder erwähne, 12 Euro EasyJet-Ticket von Hamburg nach Rom oder wie auch immer, sollte sowas verboten werden? Also wie geht man das an, dass man die Politik, aber auch die Kraft, die Macht des Endverbrauchers zusammenbringt? Also diese Schnittstelle, wie gehst du damit um? Ne?
Also ich glaube, zum einen, um kurz den Punkt anzuschneiden, die Klimakrise betrifft die Touristikbranche auch. Jetzt vielleicht noch nicht so sehr wie in 2 Jahren, aber auch jetzt schon. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich bewusst machen muss zunehmend. Gerade weil du dieses tolle Beispiel 12-Euro-Ticket gebracht hast. Natürlich hat der Endverbraucher eine gewisse Macht, insofern er es sich leisten kann. Wenn ich mit der Bahn nach Rom fahren will, dann zahle ich mindestens 120 Euro, wenn ich jetzt so vom Gefühl her schätze. Und diese 10
Glück
Euro
hast sind immer, du 120. Ja,
wenn ich Glück habe. Ja. Also ja. Wenn ich ganz rechtzeitig buche, ja, auch die Planungssicherheit habe, die muss man ja auch haben. Als ArbeitnehmerInnen ist es ja auch nicht leicht, irgendwie ein halbes Jahr vorher was zu buchen. Das heißt, so insofern ich diese soziale Unabhängigkeit habe, habe ich Macht. Und da ist auch eine Forderung von, diese Macht zu nutzen und laut zu werden. Ich würde es aber eben nicht oder nie jemandem vorschreiben, der diese soziale Unabhängigkeit nicht hat und einfach seinen Urlaub irgendwo machen will, weil er rauskommen muss oder weg will, dass eben dieses 12-Euro-Ticket genutzt wird. Und da ist ja so das große Stichwort CO2-Preis. Also das Problem ist, dass Kerosin nach wie vor viel zu wenig, ich glaube, gar nicht besteuert wird. Und so, man muss eigentlich anfangen, Kerosin zu besteuern, und also Diesel vernünftig zu besteuern, was wir jetzt angefangen haben mit einem CO2-Preis, der aktuell einfach nicht greift, weil er viel zu niedrig ist. Aber ich glaube, das sind die Ansätze, die wir verfolgen müssen. Und das ist das, was dann die KonsumentInnen einfordern müssen von ihrem Anbieter und von der Politik, aber nicht von ihrem eigenen Verhalten, insofern sie es einfach nicht leisten können.
Aber in dem Sinne wird ja sozusagen dem Konsumenten damit, also am Ende des Tages wird das Fliegen dadurch teurer und es wird den Leuten, die weniger Geld haben, sozusagen die Möglichkeit genommen, zu verreisen. Also jetzt mal überspitzt gesagt.
Ja, ja, der Punkt ist aber, von das Geld, was man dann einnimmt, muss natürlich dann in eine vernünftige Infrastruktur fließen, um in der europäischen vernünftigen Schienenverkehr, der bezahlbar ist, zu haben, mit dem man dann verreisen kann. Also Fazit, und am Ende muss es so sein, dass Bahnfahren billiger ist als Fliegen. Und es gibt inzwischen ja auch immer mehr Züge, die, ich glaube, von Hamburg nach Berlin kommt man jetzt schon in einer Stunde. Also die Züge werden ja auch immer schneller und besser. Und das ist das, wo wir reinfinanzieren müssen, anstatt auch großes Thema jetzt Lufthansa ohne irgendwelche finanziellen Bedingungen zu retten.
Wir haben eben, beziehungsweise du hast eben schon über die Staaten geredet, die sozusagen laut Paris unterstützt werden sollen von den entwickelteren Ländern. Ne? Und das haben ja 180 der 193 UN-Staaten haben ja Paris ratifiziert. Ne?
Es haben alle Staaten bis auf die USA, die jetzt ausgetreten sind, haben Paris ratifiziert.
Okay, gut. Das wird ja, denke ich, relativ schnell wieder rückgängig gemacht. Aber gut, dann haben alle das ratifiziert, was ja was Positives ist. Also in meiner Erfahrung, wir reden ja immer über die Entwicklungsländer und viele Länder, die sozusagen auch als Umweltsünder dargestellt sind. Das habe ich ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Ich habe ja wirklich ziemlich lange in China gelebt. Als ich in China ankam, 2004, als wir alle noch etwas jünger waren, das ist jetzt auch wirklich schon eine ganze Weile her, war China wirklich so als ein also nicht dafür bekannt in der westlichen Welt als ein Land, was umwelttechnisch und wirklich auf technische Aspekte bezogen fortschrittlich war. Ich war aber sehr erstaunt, wie weit 2004 schon Solartechnologie war und auf wie vielen privaten Dächern, also eigentlich auf fast allen Dächern, auch in Mehrfamilienhäusern waren, konnte man die Solarpanels sehen. Was ich hier ganz selten gesehen habe, das war für mich immer ein Zeichen von Affluenz, von reichen Leuten oder Leuten, die sich das leisten können, Solarpanels sich halt aufs Dach zu setzen. In China mittlerweile, das haben wir auch, als wir anfingen zu merken, dass es viel besser und viel interessanter auch als Reiseform ist, von der Umwelt mal ganz abgesehen, in China mit dem Zug zu reisen. Das chinesische Zugnetz ist also wirklich der absolute Wahnsinn im Vergleich zu dem, was wir in Europa haben. Wie seht ihr das? Also natürlich gibt es die Forderung, dass wir sozusagen weniger in Anführungsstrichen entwickeltere Länder unterstützen. Aber es ist ja so, dass Länder, die hier eigentlich als jetzt kommt wieder das Wort Sünder, als Umweltsünder eher dargestellt werden, in vielerlei Hinsicht uns genauso viel beizubringen haben. Und das ist so ein bisschen mein Problem, was ich habe, nicht zwingend mit eurer Bewegung, aber so mit dieser westlichen Einstellung, ganz nach dem Motto, klar, ihr habt das ratifiziert, aber wir erklären euch jetzt, wie die Welt auszusehen hat in der Zukunft. Und ich glaube, viele andere Gesellschaften haben vielleicht auch andere Wege und Modelle, um diese Klimaziele zu erreichen. Also Beispiel China, da passiert sehr viel, da passieren auch problematische Dinge, aber es passieren halt auch positive Dinge, die hier halt nicht so aufgenommen werden. Wie geht ihr damit um? Ganz einfache Frage. Ganz kurz.
Der Punkt ist, das lässt sich ja eigentlich relativ gut wissenschaftlich beantworten, weil das ist einfach was Wissenschaftliches. Wir wollen 1,5 Grad anhalten, wir haben dieses Budget, in dem wir bleiben müssen. Mhm. Welche Sektoren emittieren und welche Sektoren schneller runtergehen und weniger schneller runtergehen, das kann dann irgendwie jedes Land für sich entscheiden. Aber dass die Sektoren auf Netto-Null-Emissionen kommen müssen, das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt, sonst geht die Klimakrise weiter. Und gerade bei China ist es, glaube ich, spannend so, ja, China ist da viel fortschrittlicher als wir in den Punkten, hat aber mit der Industrie auch irgendwie einen Punkt, wo China massive Emissionen hat. Und ich glaube, es ist so, dass wir da einfach schauen müssen, das ist ja auch oft ein Argument, das uns entgegengebracht wird von, ja, aber wenn wir jetzt in Deutschland anfangen, dann ist ja immer noch China und dementsprechend ist das, was wir machen, gar nicht so wichtig. Und ich glaube, so da ist einfach jedes Land in diese Verantwortung anzufangen und runterzugehen. Und wenn man sich das in China anguckt und ein bisschen vereinfacht anschaut, dann war China relativ weit und fortschrittlich und die USA hat aber nichts getan. Und China war bewusst, dass sie damit eigentlich so, also das war ja ein guter Weg, weil es ein sinnvoller Weg war. China hat das ja nicht gemacht, weil sie dachten, oh, tolle Umwelt, sondern weil es auch wirtschaftlich einfach sinnvoll ist. Aber die Industrie umzubauen, das hat China dann nicht erkannt, dass es wirtschaftlich sinnvoll wäre, sondern nur auf die USA geguckt, die zu dem Zeitpunkt ja nichts gemacht hat. Also da kommt man ja ganz schnell in so globale Fragen rein. Und wir sind ja auch global vertreten. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir in Deutschland zum Beispiel so präsent sind und zeigen, wir als Deutschland, wirtschaftlich starkes Land, können zeigen, wie man Gesellschaft umbauen kann, wie man klimaneutral werden kann, dabei aber nach wie vor wirtschaftlich stark ist und auch diese Stellung irgendwie beibehalten, weil das ist das, was den Menschen erstmal wichtig ist in dem Moment.
Also du siehst das weniger als so ein Konkurrenzkampf, so wer bringt jetzt irgendwie uns den Zielen näher, sondern eher schon als ein Miteinander, dass man sich sozusagen, also interpretiere ich jetzt mal rein in das, was du hast, dass man sich sozusagen in Anführungsstrichen politisch inspiriert, oder?
Also ich glaube, man kann voneinander ganz viel lernen und am Ende ist es natürlich ein Wettbewerb, weil wir können uns ein Beispiel an andere Länder nehmen und in einigen Sektoren und andere Länder in einigen Sektoren an uns. Aber am Ende muss jedes Land runter und innerhalb, also man kann das Budget eben, man hat ein globales Budget und das kann man nach verschiedenen Schlüsseln auf die Staaten aufteilen. Und dann hat jeder Staat sein Budget und das ist das, woran man sich dann orientieren muss.
Ich bin eigentlich sehr beeindruckt, weil das ist so, du hast mich ziemlich entwaffnet, weil du kommst halt immer wieder auf diesen Punkt zurück, dass die Verantwortung in der Politik liegt und dass im Endeffekt, wir haben uns schon Ziele gesetzt, die stehen, alle sind sich einig, das ist unterschrieben und die Debatte als solche ist keine, die zwingend schädlich ist, aber man muss jetzt halt wirklich auf diese Ziele hinarbeiten. Das ist eigentlich ein sehr entwaffnendes Argument, also wo auch meine Dinge, die sich da bei mir im Kopf drehen, auch so diese Themen, vielleicht mache ich das auch größer in meinem Kopf, weil es sind sich ja scheinbar die meisten Leute zumindest einig, also ob das die Chinesen sind oder ob das die Deutschen sind oder wer auch immer, die Ziele sind ja dieselben, ne, die wir haben.
Ich glaube, ein großer Punkt ist auch einfach von die Vorteile klar machen, wenn wir es einhalten. Also es ist ja nicht nur so, dass wir dann dieser Dystopie, in der wir ja jetzt schon zunehmend anfangen und die ja immer schlimmer wird, dass wir der ausweichen, sondern dass, wenn man eben diese Klimagerechtigkeit umsetzt, deswegen, ich betone Gerechtigkeit immer sehr gerne, weil es unglaublich wichtig ist für uns, dann ist es so, dass wir eben in Deutschland diese soziale Ungleichheit, dass wir uns da wieder mehr annähern.
Ja.
Also Frage, wer muss dafür bezahlen? Und das so Solar auf dem Dach, hast du gesagt, in Deutschland haben wir wenig Solarstrom auf dem Dach, weil ich den eigenen Strom, den ich produziere, in Deutschland versteuern muss. Den Menschen wird es aber ja helfen, ihren eigenen Strom zu produzieren. Und das, was wir gerade machen, das wäre so, als wenn ich die Tomaten, die ich im Garten anbaue, versteuern müsste.
Ja.
Will ja auch keiner.
Komisch, ne? Ja. Ja. Sven, gib mir noch einen Follow-up.
Du darfst. Du musst überzeugt werden, nicht?
Ich bin eigentlich ziemlich entwaffnet und ich bin so ein bisschen so baff, weil das so. Das
macht dich hilflos, ne?
Nein, ich bin sehr, also das manchmal macht man in seinem Kopf, macht man größere Dinge draus, als sie es eigentlich sein sollten. Ich wollte aber ganz kurz mal, wie stellt ihr euch denn so das Reisen in der Zukunft vor? Also du hast schon Schiene erwähnt, ne? Das Schienennetz, das soll besser werden. Aber meine Frage grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das die Frage ist, die Sven auch stellt.
Ja.
diese Idee eines klimaneutralen Reisens, die ist ja eigentlich, die Frage, ist das überhaupt möglich? Weil wenn man reist, Mobilität, da wird immer Energie verbraucht. Und egal, ne, kann das wirklich klimaneutral sein? Ist das wirklich möglich? Ja? Oder ist das eine Frage, die ihr eigentlich gar nicht beantworten müsst? Also sagt ihr, auch das ist wieder in der Politik platziert. Es gibt das Ziel, da müssen wir irgendwie hinkommen.
Also ich glaube, es ist eigentlich keine Frage, die wir beantworten müssen. Ich glaube, es ist aber vielleicht wichtig, das nochmal klarzustellen. Uns ist durchaus bewusst, dass wir nicht mehr gar nicht fliegen werden. So. Mhm. Also das ist klar, weil das ist was uns ja auch unglaublich weit gebracht hat. Sondern der Punkt ist eigentlich, wir müssen deutlich weniger fliegen. Und es ist so, dass eben, also es wird daran gearbeitet, aber auch da ist es so, es gibt zunehmend Ideen von, wie können wir Treibstoffe ändern? Und da ist eine große Frage von, wie viel Treibstoff brauchen wir eigentlich? Also wenn wir zum Beispiel aufhören würden, innereuropäisch zu fliegen oder innerdeutsch, dann brauchen wir viel weniger Treibstoff insgesamt. Und dadurch macht es das im Gesamtverbrauch deutlich einfacher, diesen Treibstoff zur Verfügung zu stellen, klimaneutral. Und das ist dann das, worum sich Politik in Zusammenarbeit mit WissenschaftlerInnen und Finanzierung Gedanken machen muss. Aber ganz wichtig zu sagen, wir leben nicht irgendwie in einer Parallelwelt, in der wir sagen, so, wir werden gar nicht mehr fliegen, sondern wir werden halt um die Welt segeln, so.
Darf ich vielleicht zum Abschluss, bevor wir zur Schnellfragerunde kommen, eine Frage stellen, die mir jetzt eigentlich erst im Gespräch kam, weil ihr macht ja unglaublich viele Aktionen und ihr reist ja auch viel, weil ihr müsst euch ja auch treffen. Ihr reist ja auch nicht nur innerhalb von Deutschland, sondern auch weiter weg. Wie finanziert ihr euch eigentlich? Wie ist das geregelt?
Ja, wir sind komplett finanziell unabhängig. Mhm. Also das heißt, wir sind eigentlich nur durch Spenden finanziert. Und so, die Menschen wollen uns ja auch unterstützen, weil viele eben sehen, so, es ist ein wichtiger Anlass und gerade auch Menschen, die vielleicht nicht auf eine Demo kommen können, versuchen so zu unterstützen. Dann ist es natürlich so, und das ist auch ein großes Problem, gerade für StudentInnen oder Menschen bei uns, die für die das vielleicht schwieriger ist sozial, dass das natürlich auch Geld kostet für sie. Und da sind wir intern auch zu einem Punkt gekommen, wo wir sagen, so insofern es Menschen leicht fällt oder okay ist, das zu finanzieren, finanzieren sie es so gut es geht eben auch eine Reise selbst. Und wo Menschen Unterstützung brauchen, unterstützen wir finanziell bundesweit. Mhm. Und ansonsten arbeiten wir aber natürlich auch mit NGOs zusammen oder man kann relativ billig auch durch Deutschland fahren. Das haben wir für eine Großdemo in Aachen gemacht. Mit einem Quer-durchs-Land-Ticket, wo man dann nur Regionalzüge nimmt, dann braucht man ein bisschen Zeit, aber man kommt auch mit Regionalzügen von Hamburg nach Aachen, das geht.
Mhm. Mhm. Du hast gesagt, die Verantwortung liegt in der Politik. Ja.
Hack nochmal nach.
Nein, ich glaube, das kann Annika gut ab. Ja. Auch wenn ihr nicht selbst die Maßnahmen dafür entwickeln müsst, da haben wir auch drüber gesprochen. Das ist auch, finde ich, richtig, dass es reicht, wenn ihr die Anstöße gibt und auf die Ziele hinweist. Aber was wären denn Forderungen an die Politik bezüglich des Reisen? Und was wäre denn also 1, 2, 3 Forderungen auch an die Touristik, die man stellen könnte? Also du hast ja eine Plattform, die Branche hört dir zu, nicht alle in der Branche, aber was wären denn so ein paar Punkte, die man benennen müsste? Ich glaube, wir sind uns einig, dass es umwelttechnisch wirklich Unsinn ist, wenn wir weiter daran festhalten, auf diesem Recht für 12 € irgendwie nach Bratislava, Rom oder Sevilla zu fliegen. Das ist also, egal wie man das misst, ich glaube, jeder weiß irgendwo, dass das nicht richtig ist. Aber was wären dann noch weitere Forderungen an die Politik, an die Touristik selbst, auch so Denkanstöße, die man mitgeben kann? Ne?
Also ich hatte es hier schon mal angestoßen, es ist einfach ein großer Punkt, dass wir eine CO2-Steuer brauchen. Und das wird natürlich Auswirkungen auf die Preise haben. Dann brauchen wir, also müssen wir vernünftig fossile Energien wie Kerosin versteuern. Also es kann nicht sein, dass wir da irgendwie immer noch weiter weggehen. Und ein großer Punkt an die Politik ist noch eben gerade Perspektive Lufthansa und auch die Beteiligung, die Politik ja auch an einigen Unternehmen hat. Wo die Bundesregierung die Möglichkeit hat, weil sie selbst in den Unternehmen drinsteckt, die Unternehmen umzubauen und voranzugehen auch so ein bisschen. Also Frankreich hat es geschafft, bei der Rettung der Airline ökologische Bedingungen zu stellen. Das haben wir in Deutschland nicht geschafft. Und an die Branche selbst, ich glaube, es ist ein großes Ding von Menschen aufzeigen, wie auch für sie gut finanzierbar nachhaltiger Tourismus funktionieren kann. Und auch Menschen in Verantwortung nehmen und sagen so, das sind die Konsequenzen. Also man kann es ja durchaus auszeigen, so, es ist schön, wenn irgendwie Menschen in Brasilien, in Rio rumlaufen und das schön finden, aber die Verwehrs leiden trotzdem darunter am Ende. Und auch die Seiten oder die negativen Seiten dieser Länder vielleicht mal aufzuzeigen oder klarzumachen, so, wo sind da die Unterschiede in der Betroffenheit am Ende auch durch die Klimakrise. Und für mich ist immer noch ein großer Punkt, dass viele Menschen in Deutschland ja auch innerdeutsch Urlaub machen. Und das heißt, es sind die Reichen, um es mal überspitzt zu formulieren, die ja auch wir fliegen und dazu sagen, hey, du hast doch die Möglichkeit, nachhaltig zu reisen und woanders hinzureisen.
Wobei es ja auch oft so ist, und das ist ja auch ein großes Manko, finde ich, dass oft irgendwie auf die Malediven zu fliegen, auch wenn wir uns die Preisgestaltung in der Touristik im letzten Sommer angeguckt haben, ich rate, dass es diesen Sommer teurer sein wird, sich eine Ferienwohnung an der Ost- oder Nordsee zu mieten, als dann, wenn es denn möglich ist, für 10 Tage irgendwie nach Thailand zu fliegen oder auf die Malediven. Ne?
Ja.
Und das ist ja eigentlich das, was verrückt ist, dass
Ich habe noch zwei Fragen und ich lasse da nicht locker, weil Andi mich gerade unterbrochen hatte, aber ich denke, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Leute, die euch unterstützen wollen, die finden das Spendenkonto auf eurer Webseite, oder?
Genau, also wenn man auf die Website presbyter.de geht, dann ist da ein roter Button, wo man spenden kann.
Okay, das war mir noch wichtig, dass wir das sagen für all die Unterstützer. Und noch die Frage, wo machst du Urlaub und wie? Hast du überhaupt Zeit für Urlaub? Also ich meine, das hört sich ziemlich, ziemlich busy an.
Ich habe tatsächlich jetzt festgestellt, ich habe in 2 Jahren Klimaaktivismus das erste Mal dieses Jahr im Sommer so richtig 2 Wochen Urlaub gemacht, auch gefüllt mit 4 Interviews. Also so richtig Urlaub war das vielleicht auch nicht. Ich habe in Österreich Urlaub gemacht und war wandern. Und ansonsten ist es aber auch so, dass ich mir so als Ziel gesetzt habe, also ich bin ein unglaublicher Naturmensch, halt einfach im Zelt wandern zu gehen oder auch eine Alternative, so oder was jetzt so eigentlich unser Ziel für den Sommer ist, mit dem Bulli nach Norwegen fahren oder irgendwo campen. Auch da ist es ja so, dass die Emissionen, natürlich ein Auto emittiert auch und wir werden nie, also keiner von uns kann gerade klimaneutral leben in diesem ganzen System, aber für mich ist das eine ganz, ganz coole Sache, einfach zu wandern, in der Natur zu sein und irgendwo mein Zelt hinstellen zu können und zelten zu können.
Aktuell sind Autoreisen ja auch, also wenn man sich das überlegt, wir haben ja mit China-Tours diese Autoreisen nach China veranstaltet, mit Oldtimern und wie auch immer. Und da sind wir teilweise angegangen worden, haben gesagt, das ist doch umweltunfreundlich, mit dem Auto nach China fahren. Und dann hat einer unserer Kunden hat das mal ausgerechnet, wie viel weniger man emittiert, wenn man mit dem Auto nach China fährt, als wenn jetzt diese 30 Leute alle geflogen werden. Dieser Unterschied war einfach, also ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber das war natürlich also astronomisch gering im Vergleich zum Fliegen, was man da emittiert hatte.
Und auch da sind wir auf einem Weg, also so natürlich müssen wir weniger Auto fahren, aber es gibt ja auch Busreisen, wie gesagt, man kann Bahn fahren. Ja. Der große Punkt beim Flugverkehr vielleicht, um das nochmal zu sagen, weil es glaube ich vielen gar nicht bewusst ist, es ist ein großer Faktor, dass die Emissionen vom Flugzeug in unendlicher Höhe ausgestoßen werden und natürlich dadurch sind die Belastungen irgendwie, ich glaube, der Faktor ist 7-mal höher, als wenn wir eben hier unten CO2 emittieren.
Die Emissionen sind gleich da, wo sie eigentlich nicht hin sollen, ne?
Genau, und dadurch ist der Faktor, also gibt es irgendwie einen Multiplikator, dass das deutlich mehr Einfluss hat.
Hm. Ja. Wow. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Wir haben eine Schnellfrage.
Schwer jetzt überzuleiten, oder? Nach so einem schweren
Thema. Ja, aber wir bleiben ja so ein bisschen beim Thema. Und wir haben diese Schnellfragerunde. Du kriegst zwei Optionen. Du musst dich für eine entscheiden. Du darfst dich
ganz nicht... Ganz schwieriges Ding mit mir im Podcast. Jedes Mal.
Echt? Sind diese Schnellfragerunden, gibt es die in jedem Podcast?
In vielen, aber ich bin okay. nicht so entscheidungsfreudig, was sowas okay. angeht. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Interessen. Aber
okay, schauen wir mal. Sven, willst du anfangen?
Ja, ich fange gerne an. Frage 1. Angela Merkel oder Ursula von der Leyen? Die Idee hinter dieser Frage ist, mit wem redet ihr lieber? Ist es oder wo erhofft ihr euch die meisten Resultate, wenn ihr mit jemandem spricht? Ist es die Bundesregierung oder ist es dann doch schon die EU-Ebene? Also das ist die Frage dahinter. Fragen erstmal Ellen in der Schnellfragerunde, super.
Ich glaube Ursula von der Leyen, einfach weil das natürlich Einfluss auf ganz viele europäische Länder hat und das eine europäische Frage auch ist. Dazu muss man sagen, dass Deutschland aber auch aktuell die Ziele der EU nicht umsetzt und nicht erreicht. Also
okay.
Ja. Bahn oder Flixbus?
Bahn.
Ja.
Okay. Also
ja, das war auch
kann
schon
man super arbeiten, ein großer Bahnmensch.
Ja. Sehr gut, sehr gut.
Demonstrieren oder lieber im Büro organisieren? Was machst du lieber?
Demonstrieren, aber dafür muss man dann auch 30, 40 Stunden teilweise vorher im Büro sitzen.
Die nächste Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort. Pariser Abkommen oder ein neues, besseres Abkommen verhandeln?
Schön, dass du die Antwort kennst. Ich kenn sie nicht.
Alles auf deine Schultern.
Nee, also ich glaube... Pariser Abkommen, das haben Länder unterschrieben und wenn wir es einhalten würden, dann wären wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber natürlich ginge ein neues Abkommen, wäre noch besser, weil das noch konkreter sein könnte.
Ja, aber die hatte ich mir schon gedacht, die Antwort. Also doch sehr pragmatisch, ne?
Ja, und es fehlen ein bisschen die Konsequenzen, wenn Länder das nicht einhalten. Also wir verpflichten uns dazu, aber wir können irgendwie so, wir können die Länder trotzdem machen, was
ja, wir sind ja inhaltlich auch so ein bisschen so, wir hatten Kyoto und all diese Abkommen vorher. Ich weiß nicht, inwiefern man die Öffentlichkeit, wenn alle Jahre irgendwie ein neues Abkommen, das ist ja auch so eine Salamitaktik irgendwann, nur so, bei welcher Stadt ist man jetzt angelangt? Nur so, was ist das neueste Abkommen? Was sind die neuesten?
Ja.
Also Paris, das steht ja, ne? Und es sind sich ja eigentlich, wie du sagst, alle einig. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer.
Ne? Eigentlich Sven. Nicht. Nee, mach du die nächste, ich mach dann die Essensfrage.
Echt? Die nächste? Ja. Okay, die nächste Frage ist, und das habe ich bei dir auf Instagram gesehen, dass du auf Clubhouse auch schon aktiv bist, beziehungsweise eure Bewegung. Also Instagram oder Clubhouse?
Instagram. Also ja. Ich finde das Konzept spannend, es ist irgendwie schön, so Live-Podcast, aber solange, also unglaublich viele berechtigte Kritikpunkte bei Clubhouse gerade.
Ja, und Insta, ihr lebt natürlich auch durch die Kraft der Bilder, ne? Und das ist natürlich bei Instagram... unglaublich Power dahinter. Ne?
Aber auch auf Facebook wird der politischen Verantwortung nicht so ganz gerecht.
Ja.
Sie sind auf einem Weg, aber...
Ja.
Das wäre mal nochmal eine ganze Extrastunde, glaube ich.
Ja. Ja. Definitiv. Ich komme zur Essensfrage und mal gucken, ob ich mir die Erklärung sparen kann. McDonald's oder Pizza Tonno? Oder eigentlich stand da zuerst Pizza Frutti di Mare, aber Andi meinte, das kann man nicht.
Ich weiß nicht, worauf ich hinauskommen möchte.
Also McDonald's oder Pizza Tonno?
McDonald's, glaube ich, da ich vegan esse und ich keinen Fisch esse, seit ich in der ersten Klasse bin sogar, weil ich ihn damals auch einfach nicht mochte und ich wollte Meeresbiologin werden, aber beides sehr schwierig und dann eigentlich lieber eine gute Pizza, weil ich auch nicht so richtig Fastfood esse.
Okay.
Ja. Ich sage ja, schwierig.
Okay, alles gut. Den einen lassen wir durchgehen. Hamburg oder Berlin? Ne?
Hamburg, durch und durch.
Richtige Antwort. Richtige Antwort, sehr schön.
Sven? Ich glaube, aber das ist jetzt auch schwierig, weil du wolltest ja auch Meeresbiologin werden. Berge oder Meer?
Meer. Ich glaube, ich bin ein sehr Wassermensch, aber am besten beides. Deutschland ist schon sehr schön mit Bergen und Meer.
Es gibt ein paar Orte, wo es beides gibt, ne? Aber ich glaube, zu denen muss man hinfliegen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es ja auch bald andere Wege, dahin zu kommen. Die letzte Frage, da haben wir oft, wenn wir mit Touristikern reden, wissen wir schon vorher, was die sagen. Ja? ich bin mir bei dir nicht so ganz sicher. Die Frage heißt hin oder weg, also Heimaturlaub oder doch in die Ferne. Das ist natürlich auch mies, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch gerne verreist und auch nicht abgeneigt bist, weiter weg zu verreisen. Aber jetzt gucken natürlich alle auf dich und was sagt sie?
Nein, also weg, weil ich brauche das auch, um rauszukommen und abzuschalten, irgendwie weg vom Arbeitsplatz zu kommen.
Ja. Ja. Gut. Also in dem Bereich bist du dann doch konform. Gut.
Muss ja nicht fliegen.
Man muss nicht fliegen, das stimmt. Genau. Du hast es geschafft. Ich fand es super spannend. Ich bin wirklich ein bisschen entkräftet, so viele meiner Argumente sind. Nein, also das ist wirklich so, da hast du mir wirklich was zum Nachdenken mitgegeben, weil ich glaube, manchmal baut man sich so künstliche Argumente in seinem Kopf auf. Und man wird ja auch in den Medien teilweise wirklich so bombardiert mit Konstrukten und Narrativen. Und am Ende des Tages, wie du sagst, es gibt ein Ziel. Es sind sich eigentlich alle einig und jetzt liegt es daran, dass man auf diese Ziele hinarbeitet. Und da gibt es halt nicht einen Weg, sondern verschiedene Wege, dahin zu kommen. Und auf diesem Weg gibt es halt Debatten, die es zu führen gilt. Und ihr seid ein großer Teil dieser Debatte und ich bin sehr dankbar, dass du heute dabei warst, dass du, aber auch deine Bewegung Fridays for Future das möglich gemacht haben. Ich glaube, Sven ist auch sehr dankbar. Der hat den Anstoß dafür gegeben am Anfang.
Natürlich. Also super, dass du da warst. War toll, mit dir gesprochen zu haben, dass du dir die Zeit genommen hast. Kann nur an die Leute appellieren, geht mal auf die Webseite, spendet. Die brauchen das Geld, die müssen weitermachen. Das Klima betrifft uns alle und die Zukunft ja auch. Und ja, macht weiter, haltet durch und hoffentlich dann nächstes oder dieses Jahr dann auch wieder ein bisschen mehr sichtbarer auf der Straße oder in den Medien. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute und ja.
Wir sehen uns im Bundestagswahlkampf.
Sehr gut. Okay.
Ja, vielen Dank, Annika Rittmann und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind sehr froh, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, wie gesagt, ihr könnt gehen auf die Fridays for Future Webseite, gibt es auch auf Instagram, auf Facebook, nicht ganz sicher. Annika hat, glaube ich, auch einen Instagram-Feed, wo sie auch viel über ihre Aktivitäten berichtet. Aber das tun eigentlich die meisten, die in dieser Bewegung tätig sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns Kommentare hinterlässt, entweder auf Instagram, ihr könnt uns auch auf Facebook schreiben, alles unter Hin und Weg Podcast. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
interessanten Gästen, spannenden Themen und Andi Jans.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe Annika.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.